Schönen guten Morgen, lieber Martin. Endlich hat es geklappt und wir lernen uns jetzt mal physisch kennen. Aber bevor wir uns wirklich kennenlernen, würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
Salut Jan. Ja, danke vielmals, dass ich da sein darf. Sehr, sehr cool. Ich bin Martin Bommeli. Bin zur Aufzeichnung von dem Podcast 37. Ich würde mich beschreiben als YouTuber, Inline-Skater, Google Maps Local Guide. Was mache ich noch alles? Schweizer YouTuber-Unterstützer. Ja, ich glaube, das ist
so. Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Du bist schon für mich der erste Schweizer YouTuber gewesen, den ich auch können ernst nehmen konnte, wo das auch wirklich voranbringen wollte, auch Community. Ja. Was ist für dich YouTube gewesen, früher, wo du angefangen hast, und was ist es jetzt?
Also, wo ich angefangen habe, ist halt wirklich die ganze Szene viel, viel grösser gewesen. Es hat auch so ein bisschen Grüppli gegeben. Grüppli, die sich immer gegenseitig gepusht haben. Ein paar, ja, die haben über 10.000 Abos gehabt. Ich hatte hier vielleicht um die 1.000 Abos gehabt. Genau. Und das hat sich einfach extrem entwickelt, dass die Szene viel, viel, viel kleiner geworden ist. Genau. Das war so ein bisschen die Entwicklung gewesen.
Warum hast du angefangen?
Warum habe ich angefangen, YouTube zu machen? Ja, das ist eine lustige Story eigentlich. Ich komme ja eben vom Inline-Skaten, also ich bin aggressive Inline-Skater. Ich mache so in Skateparks Tricks, machen, Halfpipe fahren und all die Geschichten. Und immer wieder haben mir irgendwelche Skateboarder oder BMX-Fahrer gesagt, hey, musst du mal den und den Park anschauen. Der ist mega cool. Und dazumal hast du wirklich noch nichts, keine Informationen über die Parks gefunden. Und dann bin ich eben dort angegangen und habe dann so gefunden, ja, aber der Park, da kann ich gar nichts machen als Aggressive Inliner. Also entweder sind die Elemente viel zu klein gewesen oder eben sehr, sehr gross. Also ich habe dann nicht wirklich das gesehen, was ich eigentlich bräuchte. Aber die anderen haben alle gesagt, ja, der Park ist mega cool. Und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre es ja mega schlau, wenn man das filmen würde. Also nicht nur fotografieren, weil bei den Fotos kannst du immer mega bescheissen, oder? Du kannst irgendein Weitwinkel nehmen und dann sieht der Park riesig aus. Und ich habe dann gefunden, komm, ich mache es wirklich voll authentisch. Ich filme die Parks, die ich angehe, stelle sie ins Internet, dass alle Leute sehen, die nach dem Park suchen, wie dann der Skatepark aussieht. Und das war eigentlich ausschlaggebend gewesen, wieso ich YouTube gemacht habe.
Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber YouTube in der Schweiz, um das jetzt ein bisschen voranzutreiben, ist nie so ein fruchtbarer Boden gewesen, wie jetzt unsere deutschen KollegInnen. Kannst du erklären, warum?
Ja, ich glaube, einer der Hauptgründe ist halt, weil wir als Schweizer, oder ich würde jetzt mal sagen, die meisten von uns, verstehen Englisch und sie verstehen auch Deutsch und natürlich Schweizerdeutsch oder Französisch natürlich. Und wenn du eine von diesen Sprachen hast, wie eben Deutsch oder Englisch, dann kannst du halt viel grössere YouTuber konsumieren. Also ich bin nicht angewiesen auf einen, der Schweizerdeutsch redet, oder? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur Spanisch könnte, würde ich ja wahrscheinlich nur spanische YouTuber schauen. Ja. Oder? Aber ein Schweizer, oder ich sage jetzt mal da in der Deutschschweiz, kannst du im Normalfall Schweizerdeutsch, du kannst Hochdeutsch, du kannst Englisch wahrscheinlich auch. Das heisst, du hast einfach ein viel breiteres Spektrum, wo du kannst schauen kannst. Und dementsprechend musst du eigentlich, in meiner Meinung nach, musst du Content bringen, der speziell für den Schweizer ist, damit du einen Schweizer überhaupt kannst erreichen kannst. Weil wenn er sich über ein Thema interessiert,
ist Konkurrenz
ja,
groß aus dem
genau, Ausland, ja. Oder? Und dann wird ja wird's auch viel schwieriger, so einen guten YouTube-Kanal zu machen, wie jemand, der das ja schon wahrscheinlich jahrelang macht. Also das Anfangen ist halt ja, das relativ schwierig.
Ich habe gemerkt, bevor ich meine Nische gefunden habe, ich habe Filmreviews gemacht und ja, ich habe sehr Freude am Produzieren und am selber machen, aber ich habe dann schon gemerkt, mit meinem Schweizer Hochdeutsch habe ich zu wenig Charme, um jetzt vielleicht die Filmreviewer aus Deutschland überhaupt anzugreifen selber. Und darum habe ich dann meine Nische gefunden. Aber ich habe auch das Gefühl, wir müssen so von der Gesellschaft anschauen. YouTube ist in Deutschland viel mehr angesehen als Beruf Social Media als ja, da in der Schweiz.
Ja.
Da in der Schweiz ist es, wenn es hochkommt, ein kleines ernstnehmendes Hobby. Aber von der Gesellschaft wird das nicht so mitgetragen. Aber vielleicht ist das nur meine subjektive Wahrnehmung. Wie hast es du es gesehen?
Ja, also wenn ich jetzt mit Leuten rede, es ist schon, sie nehmen mich schon ernst, aber in den meisten Fällen tun sie schon einmal nachfragen, ja, also wie genau funktioniert das mit dem Verdienen, oder? Und was, also was immer kommt, ja, was für Videos machst du denn, oder? Und dann, ja, muss ich halt alles erklären, ja. Und dann, ja, eben, sind, also eigentlich, jeder ist dann immer erstaunt, dass du damit kannst Geld verdienen kannst. Es ist so, es ist nicht wirklich als Beruf anerkannt oder so.
Ja, und weil halt in der Schweiz extrem wichtig ist, glaube ich, auch das Verdienen an und für sich, ist es erstens mal nicht akzeptiert von der Gesellschaft, aber auch die YouTuberInnen haben dann so das Gefühl, wenn sie dann vielleicht einmal in Grind reinkommen und das wird vielleicht 2-3 Monate nicht so gut laufen, ich höre lieber auf und gehe wieder meinem richtigen Beruf nachher, weil einfach der Druck zu verdienen in der Schweiz so gross ist, wo vielleicht in Deutschland. Aber dort funktioniert auch, wenn man es jetzt so anschaut, Pioniere noch eher wieder. Ich sehe keinen Newcomer, wo jetzt noch einmal das Game aufrollen könnte, sondern es sind immer die gleichen Platzhirsche. Aber welche Plattform, du bist noch eher im Social-Media-Game, funktioniert denn in der Schweiz?
Ja, ich denke, es kommt ein bisschen auf das Zielpublikum drauf an. Also es gibt ja immer noch, zum Beispiel bei den älteren Leuten, funktioniert immer noch Facebook super, super gut. Dann bei den Jungen natürlich TikTok. Du musst auf TikTok eigentlich gehen. Da gibt es eigentlich nichts anderes. Und zwischendurch Instagram ist sicher auch wichtig für viele. Und YouTube ist ein bisschen durchmischt, ja.
So die breite Masse, aber jetzt nichts Spezifisches.
Nein, ich habe nicht das Gefühl. Also ich glaube, es kommt auch dann auch wirklich auf deinen Kanal drauf an, oder was für Themen das du hast und ja, wo du deine Leute kannst holen.
Was ich merke, was ich sehe, ist, dass wenn man jetzt Social Media breit anschaut, sicher Podcasts in der Schweiz eher am effizientesten funktioniert, altersdurchmischt. Also Podcast ist das, was glaub, am längsten hebt in der Schweiz, wo auch, glaube ich, ernst genommen wird. Gibt es ja auch schon Preise, wo YouTube nie irgendwie die Stellenwert bekommen, wo jetzt Podcast überkommt. Was ist die Faszination? Du kennst eher ein bisschen Mechanismen von den Leuten. Warum funktioniert denn der Podcast in der Schweiz?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass halt bei uns immer alles ein bisschen versetzt ankommt. Also Podcasts sind ja weltweit schon ein mega Ding. Und bei uns ist es, glaube ich, erst am Anfang. Also ich glaube, die Leute, auch wie andere Plattformen wie Twitter, Reddit und so weiter, das entdecken die Leute, die fangen erst
dabei. Und dann ist schon fast oldschool dort, was angefangen
hat. Genau, ja. Also, ja, es ist wirklich noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, wenn man eben ins Ausland schaut und sieht, dass was dort so erfolgreich ist, dann ist es ja klar, dass Podcast kommen wird, also früher oder später. Das ist sicher ein Markt, der wächst. Es gibt auch ganz viele andere Themen, zum Beispiel im Ausland werden viele Livestreams gemacht, wo Produkte verkauft werden. Also du gehst wie in einen Laden rein und hast dann eine Verkäuferin, die dann einen Livestream macht und dir Produkte auch zeigt, die du willst sehen und so weiter. Das ist zum Beispiel ein mega Ding im Ausland und bei uns siehst du das noch nie nicht, auf keiner Shop-Webseite oder so.
Ja, Mikro macht das langsam, nicht Livestream, aber dass man Produkte, dass man auch von daheim aus einem Verkäufer, wo vielleicht ein vorproduziertes Video, wo man kann anklicken kann. Yeah. Das geht vielleicht in die Richtung. Yeah. Oder? Aber ich weiss auch in Deutschland, dass ein ganzer Kiosk einen Livestream hat, wo du den Alltag von einem Kiosk auch kannst sehen. Also es gibt Entwicklung, aber in der Schweiz noch nicht. Wann ist denn für dich deine Leidenschaft inline gekommen? Also ist das ein Tony Hawk noch irgendwie?
Das ist Skateboard.
Ja, ich weiß, aber Kultur ist ja nicht.
Ja, ja, okay. Ja, ich, also Tony Hawk hat man natürlich kennt vom Gamen her. Ja. Da hat es das erste Tony Hawk halt gegeben, wo du ja 24-7 quasi gegamed hast. Aber zum Inlinen bin ich eigentlich über meine Brüder gekommen. Die haben das schon gemacht. Das war in den 90er Jahren gewesen. Das war halt voll trendy gewesen. Das war Trendsportart, top Trendsportart auch gewesen. Jeder hat das quasi gemacht.
Die ganze Kultur, oder?
Genau.
Skater allgemein.
Oder? Ja, ja. Aber Inline ist natürlich dann grösser. Zwischendurch ist Inline grösser gewesen als Skateboarden. Das ist genau in dieser Zeit, wo ich eigentlich angefangen habe. Und dann hat es eben bei uns in der Nähe hat's Indoor-Halle aufgetan. Und so bin ich eigentlich richtig angefressen worden. Weil ich bin dort hin, einfach um mal die Halle anzuschauen. Ich bin schon einfach ein bisschen auf der Straße rumgefahren, normal. Und dann habe ich zum ersten Mal live Leute gesehen, die eben Halfpipe fahren und so Sachen. Und dann habe ich gedacht, das wollte ich unbedingt auch können. Oder? Genau.
So bin Beschreib mir das Gefühl, was passiert, wenn du die Inlines anlegst.
Oh, das ist einfach pure Freiheit. Ja, das ist einfach die Freiheit pur. Also,
dann stellst du den Kopf ab.
Ja, dann das musst du sowieso. Also wenn du so Tricks machst wie ich, musst du den Kopf abstellen. Weil wenn du dann etwas überlegst, dann funktioniert nichts. Nein, das ist wirklich Freiheit. Schwebende Gefühl, sage ich mal, wo du hast, beim Umrollen, das ist unglaublich. Jetzt auch beim Bumptrack fahren, das ist jetzt ein bisschen neu gekommen, bauen sie überall so Bumptracks und wenn ich dort fahre, das ist auch mit sehr viel Speed, also sehr grosser Geschwindigkeit und das ist ein mega Freiheitsgefühl, wirklich pure Freiheit, ja.
Aber du bist in der Schweiz umeinander gefahren und hast die Parks angeschaut. Was ist das Fazit? Du bist, glaube ich, schon fast überall gewesen.
Ja, ich habe schon noch ein paar, wo ich muss gehen.
Ja, aber also, wie sind die Parks im internationalen Vergleich?
Also allgemein kann man sagen, es gibt sehr gute Parks, es gibt sehr schlechte Parks, was sicher mega auffällig ist.
Aber was machst du das fest?
Ja, vor allem eben, da komme ich jetzt gerade ein bisschen drauf, auf die Grösse, oder? Du musst dir vorstellen, viele Gemeinden, gerade früher, haben einfach selber unbedingt etwas machen. Dementsprechend haben sie nicht viel Geld zusammengekriegt und sie haben irgendeinen Schrottpark gebaut. Mit ein paar kleinen Elementen. Vielleicht eben für einen Skateboarder ist es okay, aber für mich jetzt als Inliner, ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche mehr Elemente, ein bisschen grössere Extensions und so weiter. Und das ist etwas, wo man sehr viel sieht, dass viele Gemeinden etwas Kleines machen, wo nichts Schlaues ist, anstatt dass sich zwei, drei Gemeinden zusammentun würden, ein bisschen Geld reinhauen und dann einen richtig coolen Park bauen. Und das sieht man halt sehr häufig, eben dass alle so ein bisschen etwas selber basteln wollen. Und es gibt sehr wenig gute, grosse Parks in der Schweiz. Das sind so die Klassiker, die schon seit Jahrzehnten existieren eigentlich, die wirklich gut sind. Und viele von den neuen eben sind so kleine Geschichten. Halt.
Bei welchem Park geht denn dein Herz auf?
Also jetzt gerade, ich fahre jetzt mit dem Alter eben viel mehr Bumptracks, also nicht mehr so viel in den Skateparks selber. Und beim Bumptrack ist ganz klar der Bumptrack Olten. Der ist für mich einer von den das ist der beste für mich. Der hat mega lässige Jumplines, wo du wirklich mehrere hohe Jumps nacheinander hast. Plus eben auch noch kleine Bumps. Also für Sepp ist sicher Olten mega cool. Und sonst ist es ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es natürlich die guten Indoor-Parks, wie zum Beispiel der Skills-Park in Winterthur. Oder in Biel gibt es ganz einen coolen Indoor-Park. In Aarau gibt es auch einen guten.
Und wenn wir jetzt in die Zentralschweiz schauen.
Was gibt es da alles? Ich müsste auch mal nachschauen. Eben, es ist halt wirklich so...
Aber nichts, was dir im Gedächtnis
ja, jetzt ist. Kommt mir gar nicht so... Also wir kommen schon Bilder in den Sinn von ein paar, aber die sind alle so semi...
Nein, ist gut. Weil ich eben in der Zentralschweiz bin, habe ich gedacht, könnte ich noch Werbung machen. Aber da ich in dein Gesicht schaue, glaube ich eher weniger, dass man für die Parks da Werbung macht. Aber du hast, glaube ich, auch wieder neue Formate am Start. Willst du mir ein bisschen von denen erzählen und warum du auf die gekommen bist?
Mhm. Ja, also... Eben, wir haben jetzt über die Skatepark-Videos geredet, eben da gehe ich eben die verschiedenen Parks
zeigen. Und gell, dort bist du auch ein bisschen international schon ein bisschen bekannt.
Ja, also dort ist schon so, es gibt viele Leute, die zum Beispiel in die Schweiz kommen, gehen Ferien machen und die planen dann wirklich eine kleine Rundreise, welche Parks das wollen, gehen abfahren. Okay. Und dann schauen sie meine Videos an. Ich habe auch 2-3 vom Ausland gefilmt. Die werden auch noch gut geschaut. Aber sonst nicht unbedingt international. Okay. Eben, das ist das eine Format mit den Skateparks. Dann habe ich ein neues Format, das heisst «Mein Spielplatz». Und dort geht es eigentlich darum, dass ich Leute besuche, die eben ihren Spielplatz zeigen. Das kann zum Beispiel sein, ein Skateboarder, der eben sein Homepark quasi zeigt. Das kann aber auch ein Musikproduzent sein, der sein Studio zeigt. Also eben ein Spielplatz kann eigentlich alles sein, alles Mögliche. Das muss nicht unbedingt etwas mit Sport zu tun haben. Das kann auch sonst etwas sein. Genau, das ist auch noch das Format. Dann habe ich noch einen Podcast angefangen, wo ich einfach über verschiedene Themen rede. Aktuell mache ich es alleine. Was habe ich noch für Formate? Dann habe ich noch ein Entspannungsformat, sage ich mal. Also ich mache so Entspannungsvideos, das kann man fast nicht erklären, das muss man eigentlich sehen. Ja, das brauchen die Leute zum Einschlafen und so.
Ja, aber das kenne ich, also so einen Ton. Aber wie muss ich mir das Video vorstellen? Sieht man da etwas oder hört man mehr?
Ja, also grundsätzlich sieht man immer etwas. Videos gemacht, wo man eben so Lavalampen sieht. Der Klassiker. Ja. Aber anhand von den Kommentaren sieht man natürlich auch viel, also liest man viele Kommentare, die halt sagen, sie brauchen es zum Einschlafen. Das heisst, sie werden das vielleicht 5 Minuten lang schauen und nachher hören sie eigentlich nur noch dazu, oder? Also,
ja, wie auch gewisse Livestreamer zum Einschlafen braucht werden.
Aber auch Podcasts, habe ich auch schon gehört.
Podcasterinnen und Livestreamer, wenn sie gute Stimme haben, dann wird es oft gebraucht, zum runterzukommen. Mhm. Ich sehe ja das selber, wenn man das einigermaßen professionell aufziehen will, ist das Arbeit? Ist das auch manchmal nervenaufreibend? Was ist für dich Social Media?
Uff. Ja, für mich ist es jetzt natürlich der Hauptjob geworden. Ich muss aber ganz klar sagen, es hat alles als Hobby angefangen. Ja. Und so würde ich es natürlich auch jedem empfehlen, mal als Hobby anfangen und nachher schauen, wo es hingeht. Was ist Social Media für mich? Also es ist wirklich aktuell, es ist einfach mein Job. Und mein Leben, ja. Also, man muss sagen, ich mache wirklich nur YouTube, ich mache keine andere Plattform. Also klar, ab und zu, ich sage immer so, es gibt noch ein bisschen so Abfallvideo, die lade ich amüs noch auf TikTok auf, einfach damit ich dort auch noch ein paar ganz, ganz junge vielleicht kann aufs Boot von YouTube holen. Also, der Kanal existiert eigentlich mehr, damit die Leute von TikTok auf YouTube holen. Und so habe ich auch früher mal Instagram noch gemacht. Aber schlussendlich eben habe ich das alles nur gebraucht, um die Leute auf YouTube holen. Weil mein Business hat alles mit YouTube zu tun. Ich baue alles auf dem auf. Und das ist zugleich natürlich auch eine grosse Gefahr. Genau, ja. Ja, das ist eigentlich Social Media für mich. Ich selber konsumiere natürlich auch hauptsächlich YouTube. Also TikTok konsumiere ich zum Beispiel selber gar nicht.
Das Rabbit Hole habe ich gar nicht auf meinen Snatter aufgeladen. Ja. Ich habe einfach manchmal so ein bisschen Gefühl, wenn ich nicht Social Media, was für mich eine enorme Türöffnung war, ist, überhaupt ernst genommen zu werden, hätte ich, glaube ich, wenn ich das nicht zum Arbeiten bräuchte, gar nicht. Weil es ist auch ein enormer Push, aber auch ein enormer Abfuck. Weil, ja, du kommst ja wirklich in Arbeit rein und du bist auch jemand, der es allein macht. Wenn du noch verschiedene Plattformen bespielen solltest, dann wird es einfach wirklich nonstop zur Arbeit. Und ich kann auch gar nicht alles als eine Einzelfirma abdecken. Das geht gar nicht. Wie machst du es? Du musst dich auf YouTube konzentrieren. Aber hast du auch zuerst überlegt, alle Plattformen zu
bespielen? Ja, am Anfang habe ich das auch gemacht. Ich habe dann die gleichen Sachen überall aufgeladen. Aber für mich hat es wie nichts gebracht, weil ich habe eigentlich eben YouTube, also meinen YouTube-Kanal wollen pushen und die anderen Kanäle sind mir nicht so wichtig gewesen. Und es kommt noch ganz ein wichtiger Aspekt dazu, nämlich was mich immer genervt hat, bei Leuten, die auch das gemacht haben wie ich, nämlich überall ein bisschen Content gemacht haben, hat mich immer genervt gehabt, dass ich dann irgendetwas könnte verpassen. Also, der Witz ist noch...
innerliche Stress dann, oder?
Ja, weißt du, die Leute haben teilweise ja, sind so weit gegangen, dass sie für Instagram andere Sachen produziert haben als für YouTube. Das heisst, wenn du jetzt wirklich interessiert bist an einer Person, hast du alles müssen konsumieren. Und das hat mich immer mega gestresst gehabt. Und deswegen, wenn heutzutage jemand zu mir kommt, wo findet man etwas über dich, ist ganz klar, alles, egal um was es geht, du findest alles auf YouTube. Und das finde ich schon, ist einfach kompakt. Wenn jemand sich über mich interessiert, dann findet er alles, was er will, findet er auf mich, auf einer Plattform, und das ist YouTube. Und dann muss er nicht mich überall verfolgen und ja.
Jetzt schon, ich sehe, du brennst für das, was du machst, aber du sagst, das ist deine Einnahmequelle und auch dein Job. Aber jetzt auch schon einen Moment gegeben, wo du sagst, ich rühre es an, ich will es nicht, ich mache etwas anderes. Und was sind das für Gründe gewesen?
Ja, also der Hauptgrund ist eigentlich auch YouTube selber. Weil das Problem, das ich habe, ist, ich habe nur das Standbein. Ich habe nur die YouTube-Einnahmen aktuell. Ich bin auf Sponsorensuche, um dort Unterstützer zu finden, wo gewisse Formate...
Läuft das gut?
Nein, eben, das bin ich jetzt voll am Aufbau. Ich bin wirklich am Suchen. Und das hat vor allem eben mit etwas zu tun, nämlich, dass YouTube schon dreimal ist das passiert. Einfach vom einen Tag auf den anderen bekomme ich ein E-Mail, wo drin steht, ich habe gegen irgendeine Richtlinie verstoßen. Es steht nicht mal genau gegen welche. Und es steht auch nicht, welche Videos das sind. Und der ganze Kanal wird demonetarisiert. Also, das ist, zum Beispiel beim einen Mal war es einen ganzen Monat gewesen und da kommt einen ganzen Monat kein Geld hin. Und vor dem habe ich eigentlich am meisten Angst. Und das ist auch am demotiviertesten.
Kaum frustrieren.
Ja, und das war genau so ein Zeitpunkt gewesen, nämlich Ende letzten Jahr. Im Dezember ist genau das passiert. Und ich habe ja auf Ende Dezember habe ich gekündigt gehabt, meinen Arbeitsplatz. Das heisst, also meine Arbeitsstelle, das heisst, genau in dem Monat, wo ich eigentlich alles am Aufbauen war, zum Starten das Jahr, hat YouTube wieder mal eben aus irgendwelchen Gründen meinen Kanal demonetarisiert und ich einfach kein Geld mehr verdient, bis wieder alles geflickt haben oder was auch immer und nachher wieder alles korrekt gelaufen ist.
Und September ist der Monat, wo am meisten Werbung auch von Firmen drauf.
Ja, wäre sicher ein guter Monat gewesen.
Ja.
Ja, und so Zeug ist halt, eben darum bin ich auch wirklich auf Sponsorensuche, dass ich quasi mit Werbeplatzierungen in den Videos kann Geld verdienen und dass das eigentlich meine Haupteinnahme wird. Das wäre spannend, weil dann ist es nicht mehr relevant, Also dann bin ich einfach nicht mehr angewiesen
auf die Hauptplayer.
Genau.
Wir müssen da nicht zu tief rein, aber wie läuft dein Gerichtsfall?
Mein Gerichtsfall, ja.
Nur ganz kurz, aber das ist ja auch ein Ausläufer von Social Media.
Nein, hat nichts mit Social Media zu tun.
Ich habe gemeint,
über
YouTube, weil du auf Deutschland musst oder so.
Nein, es geht um einen Fall, wo ich im 2012 eine Webseite programmiert habe für jemanden. Also ich habe in einer Agentur geschafft, habe dort eine Webseite programmiert, also ein CMS programmiert, wo der Kunde selber hat können Bilder und Content und so einfüllen. Das heisst, er hat dort ein Bild verwendet, das er nicht hätte dürfen. Also wo er kein Copyright hatte. Und jetzt, das Problem ist, ich habe von allen Webseiten, die ich programmiert habe, sind 13 Jahre lang, habe ich als Programmierer geschafft. All die Webseiten, die ich programmiert habe, habe ich auf meiner eigenen Webseite als Portfolio dargestellt. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Firma ist im zweiten, also die gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Aber ich habe auf meiner Webseite einen Screenshot von dieser Webseite und auf dieser Webseite sieht man ein Bild, wo ein Fotograf aus Deutschland eigentlich das Copyright hat. Und er will jetzt 15'000 Euro, weil das Bildli ist in meinem Portfolio von 2012 bis 2015 sichtbar gewesen. Und wegen dem muss ich vor Gericht, also es wäre jetzt eigentlich im März gewesen, aber hat sich jetzt verschoben im September oder so, geht es dann erst weiter. Und er hat neben mir natürlich, es sind mittlerweile fast 40 andere, wo er auch angeklagt hat. Also es ist dem sein Business halt, die Leute verklagen, die seine Bilder benutzen. Bei mir ist es ja nicht mal 1:1 sein Bild. Es ist ja ein Screenshot von einer Webseite, wo sein Bild drin ist. Also es ist dann etwa 300... Und es ist etwa 300 Pixel breit. Also jeder, der weiss, wie breit das ist so ein kleines Bild. Also ich wüsste auch nicht, wie ich mit dem hätte Geld verdienen sollen, was er ja behauptet und so Geschichten. In meinen Augen völliger Schwachsinn, aber ja, schlussendlich bedrückt es einem halt gleich die ganze Zeit.
Ja,
genau.
Doch, aber wir haben jetzt über den Informat geredet, aber wenn jetzt wir sind jetzt da im April noch auf die restlichen Monate schaust, wie gestaltest du jetzt so dein 23?
es ist wirklich so, ich möchte mir dieses Jahr Zeit nehmen, um wirklich den Kanal Vollgas pushen. Und Ende Jahr möchte ich eigentlich einen Schnitt ziehen und sagen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Also mein Ziel ist, bis Ende Jahr...
Voll brennen
dafür. Und vor allem eben, bis Ende Jahr muss ich Sponsoren finden, die mich regelmässig unterstützen. Wenn ich das nicht anbringe, dann wird ich wieder zurückgehen zu einem normalen Job, plus das als Hobby machen. Dann wird es natürlich wieder viel weniger Videos geben und so weiter. Aber es ist mir einfach jetzt ein zu grosses Risiko, nur auf die YouTube-Einnahmen alleine zu setzen.
Nein, und ich finde es auch gut, das heißt, ich gebe mir jetzt ein Jahr, wenn es klappt, ist ja gut, aber wenn es falls nicht klappen würde, dass du auch nicht musst vorwerfen, nie zu riskieren zu
haben
und auszuprobieren zu haben. Aber wie findet man dich, wenn man jetzt, weißt du, wenn jetzt jemand unser Gespräch gehört und der Martin, wie ich super finde, wie kommt man zu dir?
Also entweder gehst du einfach gehst auf YouTube und gehst Skatepark hin. Einfach das Stichwort Skatepark und dann findest du sicher Minimum ein Video von mir, also die ersten 10, 20 sind wahrscheinlich alle von mir. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst nach einem Bumptrack oder eben einem Skatepark suchen.
Oder du kannst natürlich. Impressum, eine Webseite gibt's.
Genau, also, oder das andere ist natürlich, du kannst auf Google gehen und gibst einfach Martin Bommeli. Und dann findest du meine Webseite, das ist mbrand.info. Oder du findest eben meinen YouTube-Channel oder meinen LinkedIn oder meinen Twitter oder einfach alles. Du findest alles, wenn du nach Martin Bommeli suchst.
Aber erzähl mir noch ganz kurz, wie läuft die Sponsorensuche? Gibt's? Also, musst du noch nicht verraten, aber gibt es Sponsoren, wo Interesse zeigen, oder ist es wirklich jetzt so am Anrollen?
Ja, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn mich die Leute würden ansprechen würden. Also wenn Sponsoren würden zu mir kommen und sagen, hey, wir haben das und das gesehen. Das wäre
einfacher.
Das wäre sehr einfach, ja. Konkret jetzt haben wir April, ich weiss nicht, wie viele E-Mails und LinkedIn-Sachen ich verschickt habe. Auf jeden Fall habe ich durchs Band nur eine Absage bekommen. Lustigerweise eben nicht wegen der Klickszahlen. Also ich habe immer gedacht, sie sagen, weil die schweizerdeutschen Videos haben so wenig Klicks, oder? Ich habe immer gedacht, sie sagen etwas wegen dem, aber es war wirklich durchgehend jetzt immer gewesen, dass sie gesagt haben, das Zielpublikum sei nicht unbedingt das, was sie sich vorstellen, oder? Also lustig ist wirklich, dass das eigentlich die Hauptausrede war. Oder ich habe einfach gar nichts gehört. Also von der, ja, ich sage jetzt mal, von etwa 60% habe ich einfach nichts gehört. Also nicht mal Bestätigung, dass sie ein E-Mail bekommen haben oder so, oder irgendwie ein Mail, ja, wir schauen es an, wenn wir Zeit haben, oder irgend so etwas, nichts, einfach gar nichts, oder das, ja.
Das erinnert mich an meine Anfangszeit, um an Leute zu kommen für Interviews.
Ja.
Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben,
okay.
Aber am Anfang ist das ein bisschen harte Arbeit. Und eben, ich habe immer gesagt, gegen ein Nein oder ein für das Nicht-Entscheiden, das ist Teil vom Game. Das gehört dazu, aber wenn du gar nichts hörst, das finde ich, habe ich früher noch und finde ich auch heute etwas vom Doofesten oder vom Dümmsten, weil man einfach dann das nicht abhaken kann. Das ist dann so in der Schwebe. Nein, Martin, ich wünsche dir viel Glück.
Danke vielmals.
Und es ist, glaube ich, nicht das letzte Projekt, das wir zusammen haben. Ich bin jetzt noch in deinem Podcast. Freue mich dann und bis ein anderes Mal. Und
sehr gerne. Das nächste Mal mit ein paar anderen Themen.
Das ist so. Aber ich habe es super gefunden, vor allem. Ich verfolge dich auch schon lange. Und wenn ich meine Gäste innen so sehe, nebendran, und du brennst immer noch, es gibt immer noch das Leuchten in den Augen. Ja. Und ich weiss, normalerweise frage ich an meine Gäste, ob sie noch Fragen haben. Da ich aber weiss, dass du noch einen Podcast hast, für mich habe ich jetzt das nicht drin. Aber unser Podcast von deiner Seite wird verlinkt und wir machen da gute Kollaboration.
Ja, sicher.
Und danke vielmals.
Ja, danke vielmals, dass wir da sind. Sehr cool gewesen. Und eben das nächste Mal, wenn wir uns sehen, machen wir dann ein bisschen ernstere Themen.
Jawohl.
Danke dir.